Der Podcast.
Willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Heute Folge 66 und sie ist eine Folge als Teil unseres großen satirischen Jahresrückblicks 2023. Und ich begrüße an dieser Stelle wie jedes Mal Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo.
Hallo Tillmann, ich grüße dich. Tillmann Lucke, Kabarettist in und aus Berlin.
Ja, und wir haben ja, wenn ihr die letzten zwei Folgen noch schon angehört habt, wenn nicht, dann empfehlen wir es euch. Also es geht alphabetisch durch und es ist ja so, wenn man nicht mitgekriegt hat, was vorher war, dann kommt man nicht mit. Also bitte hört euch die Folgen A, die Buchstaben A bis K an, die wir schon hinter uns haben. Und jetzt machen wir bei dem L weiter und arbeiten uns weiter durchs Alphabet des Jahres 2023. Und ich bin sehr gespannt, was du bei L hast.
Ich habe bei L tatsächlich das schöne Wort Landrat. Und zwar, um das noch ein bisschen zu präzisieren, damit ich es nicht vergesse, Landrat Sonnenberg. Und zwar, das ist deswegen mit auf der Liste, weil jetzt haben wir auch in unserer letzten regulären Folge darüber gesprochen, dass der Oberbürgermeister der Stadt Pirna bei Dresden jetzt auch von der AfD kommt oder zumindest ein von der AfD aufgestellter Kandidat war. Und der erste hauptamtliche AfD-Politiker war ja der Landrat des Landkreises Sonnenberg in Thüringen.
Und es geht quasi mit dem schönen Namen Holger Sesselmann.
So.
Das ist schön. Und also Landratsämter dürfen auch nur so heißen, glaube ich.
Genau. Und da geht es mir jetzt um den Aufstieg quasi, also im Jahr 2023 hat die AfD ja einen Aufstieg genommen, der wirklich unvergleichlich ist. Also es ist ja hier in sämtlichen ostdeutschen Bundesländern jetzt inzwischen, zumindest laut Umfragen, die politisch stärkste Kraft. Das definitiv, weit über 30%, überall. Und das macht einem natürlich schon ein bisschen Sorgen, das muss man einfach wirklich sagen. Und ich habe das ja auch, wie gesagt, vor drei Folgen schon gesagt. Ich glaube, dass es weder intelligente AfD-Wähler noch intelligente AfD-Politiker gibt, aber es sind nicht alles Vollidioten, es sind ja auch ein paar Nazis dabei.
Ja.
Wobei auch das Schnittmengen hat.
Ja, und das Schlimme ist ja, übrigens Prost, wir haben uns ja hier ein Glas Wein oder eine Flasche Bier zurechtgestellt.
Also, das saufen wir jetzt schon seit mindestens zwei Wochen.
Genau, und Prost übrigens, also nicht auf die AfD anstoßen. Wir nehmen eher Anstoß daran, dass es eben einfach scheißegal ist, was die machen. Wie viele Verfassungsschutzämter jetzt noch sagen auf Landesebene, ja, unser Landesverband ist aber rechtsextrem und unsere auch und die Jugendorganisation und so weiter. Das ist alles dem Pöbel egal, der dann doch wieder zur Wahlurne rennt und sagt, genau, das wollen wir, das die regieren. Und ja, also was muss noch alles passieren? Das ist eben die Frage.
Naja, und also ich sag mal so, im schlimmsten Fall ein Weltkrieg. Aber ob wir das wirklich wollen, ist natürlich auch wieder so eine Sache. Bei meinem nächsten Punkt könnte man ja dann auch gleich nochmal drüber reden, dass das vielleicht ausgehebelt
genau,
wird.
Genau, ich habe jetzt noch einen Buchstaben L.
Ja, ja, genau. Ich wollte dann, bevor wir dann zu dir kommen.
Ach so.
Also nein, nachdem, also das, als, ja egal, was hast du bei L?
Ich habe Löwin. Ich bin ja aus Berlin und da hatten wir diesen Sommer einen Aufreger. Also es gibt ja immer die Sommerlochtiere.
Ah.
Und seltsamerweise ist das ja immer jedes Jahr irgendein Tier. Ja, es ist nicht irgendwie, dass jetzt im Sommerloch eine Pflanze großes Aufsehen erregen würde, sondern es ist immer ein Tier. Und dieses Jahr haben sie sich abgesprochen in der Tierwelt, jetzt kommt die Löwin. Oder vielleicht ist es auch so Berliner, die Woke-Bubble in Berlin, die sagt, ja, Wildschweine dürfen sich jetzt auch als Löwin lesen. Und dürfen behaupten, sie sind Löwen, dann müssen sie auch als solche angesprochen werden. Also es war so, es gab ein verwackeltes Handyvideo mit so einer kleinen, funzeligen Taschenlampe. Und da wurde ein Tier gesehen, das sich an einem Baum schuppert. Ja.
Was ja der Löwe an sich gerne macht.
Genau. Und das hatte so eine ganz seltsame Körperform. Und das ging dann durch die Presse und plötzlich war die ganze Polizei und Feuerwehr und technisches Hilfswerk und in der ganzen Umgebung, also Kleinmachnow, Berlin, diese Stadtgrenze war das, war dann eben in Aufruhr und nach zwei Tagen, also es kam sogar in der Tagesschau zweimal, einmal mit der Löwin und am nächsten Tag dann die Auflösung, es war tatsächlich ein Wildschwein, also man hatte absolut keine Anhaltspunkte außer diesem Handyvideo gehabt und trotzdem wurde es irgendwie geschafft, diese Löwin dann zu etablieren. Und der Bürgermeister von Kleinmachnow hat auch gesagt, ja, also wenn ich mir vorstellen kann, dass eine Löwin irgendwie rumspringt, dann bei uns. Weil bei uns so viele Snobs und exaltierte Reiche wohnen, denen das zuzutrauen ist, dass die in ihrem Keller tatsächlich solche Tiere haben.
Genau.
War spannend und aber auch wieder so typisch als Tiger, als Löwin gesprungen, als Bettvorleger gelandet.
Was mir übrigens gerade auffällt bei den letzten Jahresrückblicksfolgen, die wir hatten, Tim, man fällt mir gerade in dem Moment ein. Hast du einen Nachbarn, der bohrt?
Nein.
Weil? Ich dachte bei den letzten Jahresrückblicksfolgen, man hört es nicht, als ich die Folgen dann ausstrahlte, ging durch alle drei letzten Jahresrückblicksfolgen ging ein Nachbar bei Tim an dem Haus, der bohrt. Das haben wir im Moment nicht. Das liegt aber vermutlich auch an der Aufnahmezeit.
Ja,
wir wissen ja, morgens um sechs sind die Wände weicher.
Nein, und wir haben, es waren nicht die Jahresrückblicksfolgen, sondern es waren die Sommerfolgen.
Stimmt, es waren die Sommerfolgen.
Trotzdem, auch die sind zum Nachhören noch zu empfehlen. Sie sind keine aktuellen Folgen gewesen, sondern da haben wir uns über Filme, über Podcasts, über Comics und über was noch, über, egal, unterhalten. War jedenfalls interessant, ist mir heute noch im Gedächtnis.
Vier Folgen, Filme, Podcast, Musik, irgendwelche popkulturellen Scheiß.
Serien,
genau.
Ja.
Also was ja fast das gleiche ist wie Filme. So, dann kommen wir zu M.
Zu M, genau, was hast du bei M?
Ich habe Muhammad Ali. Allerdings nicht bei A, weil eigentlich ja Amira Muhammad Ali.
Ja.
W war bei mir schon besetzt.
Die leider nicht K.O. ist, sondern ganz normal weitermacht.
Genau.
Kleine Anspielung auf ihren Namensvetter.
Genau, deswegen, es geht um Sarah Wagenknecht, die neue Partei, das Bündnis Sarah Wagenknecht, wo ich auf der Bühne immer sage, dass es eine Unverschämtheit ist, wie eitel man eigentlich sein kann, seinen eigenen Laden, dass sie selbst zu benennen, so saueitle Scheiße, bis mein Bruder dann sagt, herzlich willkommen im Kabarett nach Hingstmanns. Aber das nur am Rande. Sarah Wagenknecht gründet ihre eigene Partei. Ich persönlich bin dafür, dass sie das tut. Ich meine, es zerschießt die Linkspartei gerade komplett. Die haben jetzt am Nikolaustag ihre Fraktion auflösen müssen. Am nächsten Tag hat Sarah Wagenknecht erstmal die Gründung ihrer Bundestagsgruppe bekannt gegeben. Deren Sprecherin, Vorsitzende, wie auch immer das sein wird, sie auch wird. Tobi sagte immer, man könnte doch jetzt, eine Linkspartei könnte sich da einfach rechnen, indem sie komplett aus der Linkspartei austritt, komplett ins Bündnis Sarah Wagenknecht eintritt, um Sarah Wagenknecht dann da wieder rauszuekeln. Mhm.
Ja, da hat tatsächlich in den Niederlanden ist ja das Parteiengesetz für solche Leute besser. Da kann man ja eine Partei einfach besitzen und niemanden reinlassen. Gerd Wilders zum Beispiel ist ja das einzige Mitglied seiner Partei. Der kann dann die Landeslisten oder die dortige, nicht Bundesliste, also die Liste einfach so nach Gutdünken besetzen. Das ist ja in Deutschland nicht erlaubt, weil eine Partei innerparteilich auch demokratisch verfasst sein muss. Aber in den Niederlanden, also... Ja, schade eigentlich für Sarah Wagenknecht, weil sie tatsächlich sich dann auch auf Leute einlassen muss, die da eintreten. Ich bin gespannt.
Genau.
Können wir auch mal drüber reden, was du prognostizierst, ab wann der erste große Streit innerhalb dieser seltsamen Partei, weil es sind ja doch, sage ich mal, Premium-Persönlichkeiten, die da reingehen werden.
Mhm.
Und das ist
genau.
Bei anderen Parteien also, ja auch so, bei der AfD, da gehen Leute rein, die sagen, ja, ich bin derjenige, der Deutschland rettet und ich ach, da sind auch noch andere, ja, seltsam, dann muss ich die ausschließen oder wegmobben und so weiter. Das ist ja alles schon 100-mal passiert. Oder Ronald Schill war auch so einer. Also immer dann, wenn Leute denken, sie sind persönlich unverzichtbar, dann sind sie umso schneller weg.
Genau, das ist richtig.
Am Ende wird sie noch rausgemobbt von ihrer einstigen Marionette, nämlich Muhammad Ali.
Das glaube ich.
M hätte ja auch Marionette heißen können in der Stelle.
Das ist richtig.
Ich Übrigens, kennst du den Nachrichtensprecher aus der tollen TV-Serie Die Dinos?
Ja, aber der Name fällt mir gerade nicht
ein. Er hieß Mario Marionette.
Ah, stimmt. Stimmt, jetzt.
War aber keine Marionette, sondern eine Handpuppe.
Nein, eine animatronische Figur.
Animatrone, also, das ist ja Animatrone, das ist auch ein schönes Wort.
Naja, das sind, es gab ja in dieser ganzen Dino-Serie, gab es glaube ich nur 6 oder 7 Figuren, und weil die alle so kompliziert zu animieren waren.
Ja.
Und die haben dann alle verschiedenen Sachen so gespielt. Also es gab halt die 5 Familienmitglieder, die waren einzigartig.
Ja.
Und dann gab es glaube ich 5 weitere Dinos, die dann alle anderen Rollen gespielt haben.
Ach so?
Ja.
Also die haben gar nicht so viele Figuren gebaut, sondern das waren alles.
Nein, die waren ja schweineteuer. Da hat eine Figur hat irgendwie 1 Million gekostet oder so. Keine Ahnung. Deswegen haben die das auch eingestellt. Gar nicht wegen des Erfolgs, sondern es war einfach zu teuer zu produzieren.
Ach so, weil das war also schon.
Dieser Nachrichtensprecher stellt ja eine bestimmte Saurierart dar und alle anderen, die auch so aussehen wie er, werden von der gleichen Puppe quasi gespielt.
Ach so, interessant.
Ja.
Das ist, aber dann haben sie die zumindest mit Klamotten und so weiter hinreichend unterschiedlich.
Ja, aber immer die gleiche Puppe. Ja. Quasi nur umgezogen, ein bisschen umgeschminkt, mal einen Bart angeklebt oder so. Nee, Bart glaube ich nicht, aber...
Earl Sinclairs Kollege Roy war, glaube ich, der gleiche Dino wie der Nachrichtensprecher Mario Marionette.
Genau, das ist der gleiche Dino, also das ist die gleiche Puppe.
Aber das Wort Animatrone werde ich jetzt mir merken.
Das heißt animatronisch, das heißt, da stecken zwar Menschen drin, aber der Mund und so, das ist alles mechanisch bewegt, also mit Servomotoren bewegt und so, also genau. Was hast du bei M?
Ich habe bei M Meinungsverschiedenheiten, also wir sind ja uns sehr oft einig, aber ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir uns eine Sonderfolge vorgenommen haben über die 5%-Hürde, über die Sommerzeit, über die Abschaffung von Schulnoten oder über das gesamte Schulsystem. Also genau. Das fand ich immer interessant, wenn wir uns mal nicht einig sind, weil dann hat so ein Podcast ja erst seinen Sinn.
Dann haben wir noch gleich was für den Sommer, da werden wir mal die Themen beackern, wo wir uns uneinig sind. 3 haben wir schon, also ja, 2 eigentlich, oder?
Oh, ich denke, wenn wir richtig noch nachkramen, dann finden wir auch noch.
Ja, das genau.
Ja.
Ja, das sind schöne.
Ja, aber das schön. Ich muss auch ehrlich sagen, möchte an dieser Stelle mal herzlich danken für ein Jahr lang 2023 durchgehend. Also wir sind ja, uns gab es ja schon ein bisschen länger, aber 2023 ist das erste Jahr, dass wir jetzt als Podcast quasi durchgehend begleitet haben.
Gerne.
Und es
gerne.
War immer sehr angenehm und bin immer gespannt auch auf deine Themen, deine Meinung.
Ich mache es ja eigentlich nur, um Heiko zu ärgern.
Gruß.
Ja.
So, dann geht's weiter
Fall. Im Alphabet. Steht immer noch mit meiner Frau zusammen auf der Bühne. Das wird sich heute auch etwas ziehen.
Dann geht's weiter im Alphabet. Was hast du bei N?
Neue Synagoge. Und das habe ich deswegen, weil die Einrichtung, wo mein Vater ich ihn gerade verweilt, daneben wurde die neue Synagoge in Magdeburg gebaut. Das hat sich ewig hingezogen. Ewig hat sich das hingezogen. Jetzt haben sie es endlich geschafft. Gebaut haben sie die schon ewig. Und jetzt wurde sie eröffnet, vom Sendetermin jetzt vor 3 Wochen. Und das war unglaublich. Mein Vater, wie gesagt, ist ja da im Moment nebenan. Also er konnte direkt drauf, das war wie vor Knox. Der hat aus seinem Fenster geguckt und es waren Scharfschützen auf dem Dach gegenüber da und so. Und da ist immer noch Polizeipräsenz. Also immer noch. Und das wird jetzt auch noch eine ganze Weile so bleiben. Also wahrscheinlich wirklich wegen der Hamas-Geschichte in Israel und so. Und das finde ich echt krass. Und wir waren jetzt neulich in Halle aus Gründen, nicht freiwillig. Und in Halle steht vor der Synagoge sogar eine mobile Wache. Also da steht so ein Container und Polizei. Und ich glaube, dass wirklich jede Synagoge in den Großstädten inzwischen wirklich so behandelt wird. Und das ist natürlich wirklich krass.
Ja, weil die Gefährdungslage wahrscheinlich immer gerade so ist, dass man sich's nicht leisten will, die Polizei abzuziehen.
Genau.
Ja.
Aber ich finde das halt krass, auch was das an Geld kostet. Also um Gottes Willen, also ich will das jetzt nicht wirklich, aber es ist krass, ja, wie so eine Religionsgemeinschaft im 21. Jahrhundert in Deutschland immer noch beschützt werden muss.
Wie wäre es eigentlich, wenn wir das Geld, was die Polizeistationen dort kosten, einfach denjenigen islamischen Gemeinden in Rechnung stellen, die sich sozusagen nicht ablehnend gegenüber dem Hamas-Terror äußern? Wie wäre es?
Das könnte man machen, aber dann kriegen wir wieder ein Problem, weil zum Beispiel der Überfall der Synagoge in Halle, wo ja diese mobile, das war ja einfach ein Drecks-Nazi. Also dumm,
genau,
die
AfD wird auch zur Hälfte an der Rechnung beteiligt. Wie wär's?
Es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, dass man sagt, naja, die Polizeieinsätze nach Fußballspielen müssten eigentlich die Fußballvereine bezahlen. Mhm. Aber andererseits können die natürlich immer sagen, was haben wir denn damit zu tun?
Ist ja in Bremen mal versucht worden, die Bremer Polizei oder Bremer Innensenator hat mal gesagt, wir steigen aus dieser Sache aus. Und der hat dann aber, also die Fußballliga hat so eine große Macht, dass das kleine Bremen dann einknicken musste. Und,
ja, was heißt denn Macht? Also die können doch nicht sagen, wir halten uns hier raus und dann spielt Werder gegen HSV oder so. Ich weiß nicht, was da der Intimfeind ist. Und da ist Chaos auf den Straßen, weil die Bullen sagen, nee, das machen wir nicht. Das geht nicht. Der Staat hat eine Pflicht, für Ordnung auf den Straßen zu sorgen. Punkt.
Ja, im Extremfall könnte man dann eher das Spiel verbieten, zu sagen, das findet nicht statt wegen der Gefährdungslage.
Aber ja, gut, das wäre eine
Möglichkeit,
das
war dann eben das, worauf es die Fußballliga ankommen ließ und da musste der Senat zurückrudern.
Okay.
Also tatsächlich, die öffentliche Hand ist immer verpflichtet für die Sicherheit, obwohl immer nur ein kleiner Teil von Idioten für die Gefährdung der Sicherheit verantwortlich ist, siehe Synagogen. Aber jetzt nur rein mal so als Denkanstoß, wie wäre es, wenn man das Verursacherprinzip anwendet und sich zum Beispiel bei der DTIP, bei der von Erdogan gesteuerten Religionsgemeinschaft, einfach ein bisschen Geld zurückholt.
Genau.
Gut, dann mein N befasst sich mit nur im zweiten. Dieter nur mit...
Da habe ich eine ähnliche Reaktion wie bei Hundescheiße. Entschuldigung.
Ja, also wir haben uns ja da auch damit befasst, damals im März in einer Folge. Das war, wenn ich nochmal nachschaue, das war die Folge 22. Da, ja, fand ich auch eine der Folgen, die mal so ein bisschen nicht so sich mit aktuellen politischen Themen befassten, sondern wirklich mit so mal, wie du es immer so schön sagst, Nabelschau, also wir Satiriker, wir Kabarettisten.
Das habe ich übrigens, weißt du, woher ich das Wort habe?
Woher?
Von einem ehemaligen Regisseur von euch.
Ja, Sven Laude, der hat es immer genau gesagt. Der hat also an der Distel gearbeitet und hat dann immer, wenn wir in unserer Show frisch gepresst dazu neigten, quasi satirische Innenbetrachtungen zu, oder sozusagen Kollegen oder irgendwas auf, also selbstbezügliche Witze zu machen, hat er immer gesagt, das ist zu viel Nabelschau. Ich bin nach wie vor der Meinung, das kann man schon manchmal machen, aber man muss schon immer gucken, was interessiert die Leute. Also am Ende muss man dann doch eher...
Ja, vor allem verstehen sie es.
Das muss man dann meistens so hinbiegen oder so einfädeln, dass es klappt. Jedenfalls fand ich diese Sache, die sich Jan Böhmermann damals geleistet hat, nämlich seine Sendung ZDF Magazin Royal komplett umzugestalten. Also dieser Titel Magazin Royal tauchte nirgendwo auf, sondern das wurde komplett nur im ersten quasi adaptiert, also parodiert. Bis man, also ich bin mir sicher, dass viele Leute auch dachten, oh, habe ich jetzt die falsche Sendung erstmal eingeschaltet. Und der Sebastian Rüger spielte ja Dieter nur auch auf eine so tolle Weise, dass man auch erst denken würde, das ist der echte. Und das war ein interessantes satirisches Projekt. Ich bin da nicht einer Meinung mit der Aussage, nämlich Böhmermanns Aussage ist ja, alles, was nicht Vogue ist, ist gleich rechtsextrem. So ist die Aussage und da stimme ich vielleicht nicht ganz zu.
Bist du Anti-Antifa, bist du Fa.
Genau, das war ja der Song, der am Ende kam. Auch nochmal, weil Böhmermann seinen eigenen Zuschauern nicht zutraute, die Satire zu erkennen, musste er nochmal in einem unsatirischen Song das sagen lassen, was er denkt. Das ist eigentlich die Selbstdemaskierung gewesen. An sich finde ich trotzdem immer gut, wenn man auch sozusagen, wenn so eine Art, also, es war ja eine Art Diskurs innerhalb der Satirewelt. Dass Dieter Nuhr da auch nicht weiter drauf eingestiegen hat, ist ihm auch zugute zu halten, weil er ja meistens dann auch
sehr auf sowas abgeht. Ich glaube, damit hat Böhmermann auch gerechnet.
Ja, und war dann nicht. Aber also grundsätzlich, es war mal ein bisschen Leben in der Bude, sage ich jetzt mal.
Ja, wobei ich muss natürlich dazu sagen, und das hat jetzt auch wieder mit vielen anderen Sachen zu tun, dass das natürlich meine Meinung von Jan Böhmermann, also sagen wir mal so, ich mag seine Arbeit ist jetzt auch übertrieben. Ich mag das, was er aussagt und das, was er anpackt. So. Und ich bin auch ganz oft, also wie gesagt, die Ausstattung der Sendung war großartig und die künstlerischen Stilmittel, die er manchmal benutzt, jetzt mal vom Inhalt völlig weg. Zum Beispiel diese letzte Sendung wo es um den Israel-Konflikt ging, war auch so in bestimmten Ansätzen gut. Aber mir geht dieser eitle Drecksack einfach aufs Schwein. Ich muss das einfach sagen. Der Typ ist so eitel und so von sich selbst überzeugt. Und er muss in jeder Sendung singen und muss zeigen, wie toll er singen kann. Und es ist einfach langweilig. Mein guter Freund Heiko zum Beispiel sieht das komplett anders. Der ist ein sehr großer Böhmermann-Fan. Ich kann das verstehen. Ich teile seine politische Einstellung zum größten Teil auch sehr oft. Aber was mir halt sehr aufstößt, das stößt mir auch bei Dieter Nuhr übrigens extrem auf. Das heißt, die beiden unterscheiden sich gar nicht so extrem. Ist dieses Moralinsaure, ich habe die Wahrheit gepachtet. So wie ich das sehe, ist das richtig. Und das geht mir so auf den Sack.
Ich glaube, Dieter Nuhr hat diese Haltung etwas weniger. Der ist da eher liberal, aber genau das, also dass man sozusagen Meinungen anderer toleriert, ohne sie selbst zu haben, das geht ja Böhmermann vollkommen ab. Und wenn Dieter Nuhr sagt, ja, ich sehe das nicht so, aber ich lasse es irgendwie sein, kann dazu führen, dass man ihm sowas dann auch unterschiebt. Oder klar, also wer böswillig ist, kann ja eh jemandem, den man nicht mag, sowieso immer sagen, ja, ja, ja. Das hast du gesagt oder so.
Also bei Nur ist ja das Problem, ich teile ganz viele seiner halbpolitischen Haltungen, das heißt ganz viele, so wie sind es gar nicht, teile ich nicht, aber Nur ist halt auch eine unglaublich eitle Sau, der unglaublich angepisst ist, wenn ihm jemand widerspricht oder wenn ihn jemand kritisiert. Und glaube ich tatsächlich auch, dass er schon Shitstorms erfahren hat, die wahrscheinlich auch in körperliche Bedrohung, also jetzt nicht direkt, aber so, und da kann wahrscheinlich auch so ein alter Mann eher schlecht damit umgehen, aber Böhmermann, da ist ja immerhin die Familie bedroht worden, damals bei der Erdogan-Geschichte. Und da muss ich dann auch wieder sagen, ja, alles schwierig, aber das Hauptproblem von beiden, von Nur und von Böhmermann, die glaube ich tatsächlich, gut, da weil ich die Anstalt, muss ich mal gucken, aber die glaube ich so ein bisschen die Antipoden der Satire im deutschen Fernsehen darstellen. Also zumindest der gehobenen Satire. Und das kann man glaube ich beiden unterstellen.
Ja, das auf jeden Fall. Und insofern wäre auch alles, was immer, wenn es immer heißt, das Fernsehen ist gleichgeschaltet, das mag es vielleicht, wir haben schon drüber gesprochen, bei Filmen, bei Fernsehfilmen oder bei Krimis sein, wo alles immer das Gleiche ist. Aber tatsächlich, wenn es beide Satire-Sendungen gibt, und zwar tatsächlich anders, als man es früher dachte. Früher, vor 20 Jahren, galt ja das ZDF als rechts und die ARD eher als links. Und vor 20 Jahren hätte es wahrscheinlich auch Böhmermann nicht gegeben. Es fing an damit, dass sich das ZDF irgendwann die Anstalt geleistet hat, mit Priol und vor allem mit Frank-Markus Barwasser, der ja auch sehr weit links steht. Und da fing es an, dass das ZDF auch gemerkt hat.
Schramm vorher noch.
Schramm kam da gleichzeitig in der ersten Folge auch mit beiden anderen. Ja, doch, die haben das zu dritt aufgemacht, ja.
Nein, es war erst
Priol und Schramm. Priol und Schramm und dann Barwasser, genau.
Und also dann kam Barwasser. Also das war 2007 haben die angefangen, dann kam 2009 die Heute-Show und ich glaube, Schramm ist 2011 ist der ausgestiegen.
Ja, und da hat man richtig gemerkt, das ZDF, die ZDF-Oberen, vielleicht verstehen die nicht, was die Anstalt wollte. Aber sie haben gemerkt, das bedient einen bestimmten, das brauchen wir, weil es eben was abdeckt, was sonst auch niemand damals hatte, weil die Sendung, die ist ja nicht vergleichbar mit der heutigen Anstalt, also da, das ist ja wirklich schon ziemlich, ja, ziemlich originell gewesen, ziemlich gut und auch eben nicht dieser linke Stammtisch, der da ja sich quasi jedes Mal selbst bestätigt und deswegen schon das, also da merkt man richtig, dass manchmal, oder zum Beispiel, dass auch Fox News die Simpsons hat, ja, ist ja auch sowas, passt irgendwie nicht zusammen, aber die merken ja, wir müssen ja die Satire nicht verstehen, wir müssen es nicht gut finden, aber es ist, es hat Gründe in vielen tausend oder Millionen Menschen, die das sehen wollen.
Wobei natürlich man auch dazu sagen muss, dass die Simpsons natürlich auch in der Qualität extrem nachgelassen haben, aber das ist ja jetzt ein ganz anderes Thema.
Gut.
Gut, gehen wir weiter.
Gehen wir weiter. Was hast du bei O?
Habe ich Operation Wildgänse? Das wird dir jetzt überhaupt nichts sagen. Das ist auch ein popkultureller Verweis. Operation Wildgänse ist ein unglaublich schlechter Film. Ende der 70er, Anfang der 80er, genau Erscheinungsdatum weiß ich nicht. Ein gewisser Lewis Collins spielt die Hauptrolle. Da geht es um irgendeine Söldnertruppe, die irgendwo in Südamerika unterwegs ist. Ein ganz schlimmer Actionfilm der 80er Jahre, also Militärkram. Einer der Rollen spielt Thomas Danneberg. Und ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt.
Genau, der ist ja in diesem Jahr gestorben.
Und der war was?
Der war Synchronsprecher.
Der war der Synchronsprecher.
Genau.
Wo es wirklich sein, Thomas Danneberg. Und ich weiß nicht, ob, also die Hörer meines anderen Podcasts werden es wissen und hier weiß ich jetzt nicht. Ich bin.
Doch, das haben wir auch mal gehabt. Und jetzt muss ich dir mal vorwerfen, wie du das Alphabet schön verbiegen kannst. Also bei genau. O auf ja, Operation ja. Wildgänse zu kommen. Ja, gut.
Ja, aber ich wollte Danneberg irgendwie unterbringen und D war schon belegt und zwar doppelt. Ich hatte es erst mit Deutschlandtakt und so. Und T habe ich auch schon belegt. Also das so muss ich bei O-Operation Wildgänse. Und ich glaube, der Film hieß Kommando Wildgänse. Ist mir jetzt auch egal. Ich wollte über Thomas Danneberg reden. Thomas Danneberg geht durch meine Kindheit. Thomas Danneberg hat alles synchronisiert, was nicht bei Drei auf den Bäumen war. Und jeder kennt die Stimme von Thomas Danneberg. Ich sage jetzt die üblichen Rollen. Klar, Terence Hill, John Travolta, Nick Nolte, Adriano Celentano, Dan Aykroyd. Und alles, denn wer die Serien zum Beispiel, es gab eine Serie in den 80ern, die hieß Hardcastle und McCormick, das war auch so eine Action-Serie, da sprachen die beiden Hauptrollen den jungen Rennfahrer, der wurde gesprochen von Thomas Danneberg, der übrigens auch die Synchronregie machte, der machte die bei Ein Colt für alle Fälle, wo er den Howie Manson sprach, ist jetzt auch egal, und der Richter wurde gesprochen von Arnold McKee, beides die Sprecher übrigens von Bud Spencer und Terence Hill, das heißt, zumindest im Synchron war das dann auch wieder Bud Spencer und Terence Hill. Ich liebe Synchron und Thomas Danneberg ist für mich der Weltmeister. Es gab auf YouTube, gab es mal eine Doku, die ist da leider runter. Wie Synchronarbeit funktioniert, da haben sie eigentlich über Paula Leper, was die Synchronstimme von E.T. ist übrigens. Hast du die Stimme von E.T. im Ohr?
Ja.
Das ist eine Frau. Die spricht übrigens so, die hat ihre Stimme nicht verstellt, die wurde auch nicht verzerrt. Paula Leper heißt die.
Das ist und oft bei Kinderfiguren oder bei sozusagen so wie Herr von Bödefeld zum Beispiel in der Sesamstraße war
ist auch eine Frau. Das ist auch eine Frau, das ist aber klar. Das ist ganz oft, Bart Simpson ist ja auch eine Frau.
Ja, genau.
Übrigens die gleiche Stimme von Eva Mendes, egal. So, also ich höre inzwischen, ich muss das bloß ganz kurz nochmal einschieben, ich höre inzwischen an den Stimmen, wo ein Film synchronisiert wurde. Also ich höre zum Beispiel, habe ich gestern so einen unsäglichen Weihnachtsfilm gesehen, habe eine Stimme erkannt und wusste, aha, dieser Film ist garantiert in München synchronisiert worden. Weil das war Manuel Straube. Es ist jetzt auch egal, worum es mir geht. Der Tod von Thomas Danneberg hat mich echt getroffen. Mhm. Anna Elsholz ist ja auch schon tot, die Stimme von Tom Hanks oder von Steve Guttenberg in Police Academy zum Beispiel. Das hat mich damals, das ist jetzt 7, 8 Jahre her, hat mich damals schon extrem getroffen. Dann natürlich der Tod von Rolf Schuld, also von Captain Picard, also der ersten Stimme von Captain Picard, also von Patrick Stewart, sowas trifft einen natürlich extrem. G.G. Hoffmann, da habe ich mich damals noch nicht so für James Bond. Und ist jetzt auch egal. Aber Thomas Danneberg war wirklich mein Held. Und es gibt einen anderen Synchronsprecher, Bernd Egger heißt der ist ungefähr so alt wie du. Und der hat eine ähnliche Stimme wie Thomas Danneberg. Der synchronisiert jetzt wirklich Schwarzenegger und Stallone und so. Und als ich den letzten Terminator-Film im Kino gesehen habe, ich dachte, hä? Da hat Danneberg noch gelebt, aber der war aufgrund einer Lungenkrankheit schon lange raus. Und ich habe echt gedacht, erst es sei Danneberg gewesen, aber nein, es war dann dieser Bernd Egger. Aber Respekt, das hat mich sehr getroffen und das war für mich so mit eines der traurigsten Erlebnisse. Also wie gesagt, Tommy Danneberg hat sowieso nicht mehr gesprochen, seit 8 Jahren oder so war er raus aus der Nummer. Aber dass er jetzt wirklich tot ist, das hat mich wirklich getroffen. Mhm. Und das ist einer der ganz wenigen, wo das sogar in der Zeitung Erwähnung fand, dass Thomas Danneberg gestorben ist.
Ja.
Weil er der König der Synchronsprecher, weiß ich nicht.
Ja, wer weiß, wie lange es sowas noch gibt, dass man eben dann wirklich, also erstens mit KI-Stimmen, weil die vielleicht billiger sind, zweitens auch überhaupt, es gab ja zwischendurch auch so eine Mode, dass es auch vor allem auf so Animationsfilmen dann hieß, mit den Stimmen von Anke Engelke und Til Schweiger und so weiter. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, inzwischen wieder ein bisschen raus, aber das, ja, es ist, man hat dann oft so Promis genommen, die einfach gar nicht ausgebildete Synchronsprecher sind und dann merkt man vielleicht von der Qualität auch, dass es nicht sind.
Naja, das Problem ist halt einfach tatsächlich, dass die deutsche Synchronarbeit, also es ist tatsächlich so, dass du das sehr stark hörst, weil die deutschen Synchronsprecher alle sehr klar artikulieren, dabei aber unglaublich locker klingen. Die schaffen es wirklich, eine Lockerheit im Tonstudio herzustellen, aber du trotzdem jedes Wort verstehst. Mhm. Ich gucke unter anderem deswegen Filme im Original nicht, weil ich so schlecht Englisch kann. Auch, aber du verstehst die ganz oft nicht. Ich kann einen Film im englischen Original gucken, wenn ich einen Untertitel habe, den englischen. Dann verstehe ich es, aber ich verstehe es ganz oft nicht. Ich habe zum Beispiel, ich folge gerade jetzt also extrem so Ricky Gervais, Erfinder von Stromberg quasi, also zumindest The Office, den verstehst du nicht, obwohl er Brite ist und relativ sauber spricht, aber ich verstehe ihn nicht, wenn ich allerdings wenn ich auf YouTube mir die Shorts angucke, wo die untertitelt sind, das verstehe ich relativ gut und da kommen auch ein paar sehr witzige Sachen bei raus, egal.
Was hast du? Kannst du dich noch erinnern, als die Heute-Show immer Rainer Brüderle interviewte und dann ihn untertitelte im selben Duktus, wie er sprach?
Aber im originalpfälzischen Dialekt, also du hast quasi...
Ja, oder so nichts, so ein paar Buchstaben aneinandergereiht, ja.
Genau. Was hast du bei O?
Bei O habe ich Oschmann, Dirk Oschmann. Weißt du, wer das ist?
Nein.
Das ist dieser Typ, der im Herbst dieses Buch rausgebracht hat, Bestseller über den Osten. Also er ist letztlich der Ostmann, könnte man auf Schwäbisch sagen. Hier spricht der Satiriker. Ja, also das ist so ein Thema... Ost-West, wo ich denke, wie oft müssen wir das noch durchkauen? Also ständig, und früher war es wenigstens immer so, in den Jahrestagen von Mauerfall und Wiedervereinigung hat man dann noch drüber geredet, ja, was ist Ost-West? Und jetzt ist gar kein Jahrestag, kein Runder, und dann kommt trotzdem so einer, schreibt ein Buch, wie scheiße die Westdeutschen sind, und wer kauft's? Ja, die ganzen AfD-Wähler und die Sarah Wagenknecht-Leute, und die ganzen Nachrichten waren ja voll, oder auch Zeitungen, Feuilleton, war voll mit diesem ganzen Scheiß, wo man denkt, wer seit 33 Jahren im falschen Staat lebt und das Problem bei anderen sucht, der hat wirklich ein Problem. oder?
Ja, wobei ich mache ja einen Podcast zusammen mit Wessi und insofern, ich halte mich da auch raus. Ich kann aber integrieren.
Aber dieser Typ, dieser Oschmann, der kam ja dann auch in verschiedene Talkshows. Es gab ja auch eine interessante Reportage von Jesse Wellmer, die die Tagesthemen dann übernommen hat. Die ist ja durch den Osten gefahren und hat gefragt, wer sind wir? Sie kommt ja selber aus dem Osten und dann, wir sind verschiedene Leute getroffen, natürlich dann die knallharten, sagen wir mal, Bilderbuch-Ossis, die ganz frustriert sind. Und dann hat sie aber auch einen gefragt, ja, sind Sie frustriert, was haben Sie denn? Und dann wurde so geschwenkt auf sein Haus, auf sein Auto mit Pool und so weiter. Also, ja, war 40 Jahre lang belogen. Nee, das stimmt gar nicht. 33 Jahre lang betrogen und so. Also sozusagen gegen den bösen Westen gehetzt und aber selber im Luxus gelebt. Also ich denke mal, dass er zu DDR-Zeiten jetzt keinen Pool im Garten gehabt hätte, sage ich jetzt mal.
Hatten die wenigsten, das ist richtig.
Ja, und natürlich Leute, die aus irgendeinem Grund frustriert sind, und das merkt man ja bei der AfD, die sitzt auf diesen Frust, und das müssen nicht mal die wirklich Abgehängten sein, sondern die Leute, die aus irgendeinem Grund Angst vor Abhängung haben, ob die realistisch ist oder nicht, Stichwort, die Heizung wird eingenommen oder irgendwie, da wird so und so viel Geld verlangt, damit die neue Heizung kommt, das kann man alles behaupten und den Leuten Angst machen vor irgendeiner Elite. Und das Schlimme ist ja, dass genau die Parteien, die das bedienen gegenüber dem Osten, die wird ja von Wessis geleitet. Also Höcke, früher Andreas Kalbitz in Brandenburg und Gauland auch, sind reine Wessis, wobei Gauland aus dem Osten kommt, aber im Westen sozialisiert ist.
Martin Reichert zum Beispiel bei uns in Sachsen-Anhalt, der Chef der AfD, also zumindest der Landesvorsitzende, Olli Kirchner, der Fraktionsvorsitzende, kommt aus Magdeburg, aber der kommt aus Goslar zum Beispiel, auch ein Wessi.
Ja, oder auch beim Bündnis Sahra Wagenknecht, da ist sie die einzige Ostdeutsche und die wohnt seit 100 Jahren im Westen und alle anderen sind Westdeutsche, auch Mohammed Ali. Und da muss man denken, muss man jetzt die Ostdeutschen, die diese Parteien wählen, muss man fragen, seid ihr das wirklich? Oder werdet ihr hier auch doch zum 100. Mal verarscht? Ja, früher die Super-ILO, das war ja auch so ein Blatt von Westdeutschen gemacht für Ostdeutsche, wo dann drin stand, wie schlimm die Wiedervereinigung war.
Ja, wobei ich die sehr gern gelesen habe, die Super-ILO, das muss ich sagen.
Ja, aber das ist doch ein
Wahnsinn. Aber auf der letzten Seite war immer, also auf der vorletzten Innenblattseite war immer.
Ich kann es mir denken, was da war.
Da habe ich als Kind, als Jugend, als Heranwachsener bei meiner Oma immer sehr gerne gelesen.
Das kann es ja auch ruhig geben, aber es ist, ich weiß nicht, ob bei Dirk Oschmann hinten auf der vorletzten Seite auch sowas ist, aber.
Würde zumindest passen.
Ja, ich finde halt wirklich, selbst wenn es so wäre, was folgt daraus? Dass wir das alles rückgängig machen sollen oder dass.
Ja.
Also immer. Und der Typ, der ist ja Professor in Leipzig, der ist Professor und Bestsellerautor, der ist mehrfacher Millionär. Und trotzdem belogen und betrogen oder was, ja.
Lustigerweise ist es ja so, dass wenn wir in 100 Jahren oder in 200 Jahren auf die deutsche Geschichte zurückblicken, wird dieser kurze Teil, wo Deutschland nicht ein Land war, im Vergleich zum Beispiel zum Mittelalter, wo es auch nicht ein Land war, muss mal so am Rande, bis 1871, man kann nicht auffallen. Ja. Die extremen kulturellen Unterschiede, die wir jetzt noch haben, ich glaube, die wären schon bei unseren Kindern. Naja, gut, Kinder werden immer von ihren Eltern geprägt, aber.
Und das ist es halt, das ist ja der Grund, denn ansonsten müsste es dieses Denken ja gar nicht mehr geben.
Naja, so, gerade so die Generation meines Vaters, wobei die sind ja jetzt auch schon 70, also das sind so die Letzten, die das wirklich noch extrem bewusst erlebt haben. Heiko ist auch manchmal noch so ein bisschen so, der ist 4 Jahre älter als ich. Bei Heiko habe ich manchmal das Gefühl, der ist näher an meinem Vater ran als an mir, was so DDR-Vergangenheit, weil der, als die Wende kam, im Prinzip schon erwachsen war.
Ja gut, aber aus Goslar, das ist ja auch so eine Gegend, wo man auch immer viel zu tun hatte. Also es war ja so ein Randgebiet. Das heißt, man profitierte auch von der westdeutschen Regierung, weil es da einfach mehr Geld gab. Immer dann, wenn dort was hingestellt wurde, da sind ja auch viele Sachen auch entstanden. Nur deswegen, weil da ein paar mehr Euro Mark geflossen sind, als wenn man es irgendwo in Nordrhein-Westfalen gebaut hätte. Ich denke schon, dass die Realität der Leute, die an der Grenze, also auf der Westseite der Grenze wohnten direkt, dass die ja auch schon geprägt war von diesem, ja, da ist irgendwas, wo wir eigentlich nicht so gut hinkommen, wo wir auch vielleicht nicht hinwollen.
Okay, das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für unsere Sommerfolgen Ost-West, weil du ja wirklich, ich meine, du bist jetzt länger Ossi, als du Wessi warst, aber du kannst einen Schwaben aus Schwaben rausholen, aber nicht den Schwaben aus einem Schwaben. Egal, du bist ja auch kein Schwaben, haben wir jetzt gelernt.
Ich finde tatsächlich, das ist so eine Sache, die, wo es ja auch, schwierig ist, darüber zu diskutieren, weil das ist, da hat jeder Deutsche wahrscheinlich eine komplett andere Meinung oder sozusagen eine Einzelmeinung dazu, und am Ende kommt es aber dazu, dass man immer wieder darüber redet, dass einem dieses Thema halt aufgezwungen wird von diesen letztlich Frustrierten, und das nervt mich halt. Es gibt jetzt nicht zu sagen, ah, was haben denn, du erinnerst dich vielleicht, wo kommt der FCKW-freie Kühlschrank her? Aus Sachsen. 1991 Stimmt. hat eine Firma mitten in Sachsen, es waren auch damals sechs Sachsen, nicht Westis, genau. die mhm. haben das erfunden, patentiert und damit die Welt besser gemacht, ja. Darüber könnte man doch mal reden. Oder über, was weiß ich, über diese ganzen Chipfabriken, die jetzt gebaut werden, Intel und so weiter. Ist doch alles eine super Sache, aber der das Hauptthema, wenn es um Ost-West geht, ist heutzutage immer noch Frust, und das möchte ich eigentlich nicht so stehen lassen, finde ich.
Mich würde ja zum Beispiel mal interessieren, könnte man da wirklich mal in einer Sonderfolge drüber reden? Du hast ja Beziehungen zu, sagen wir mal, Personen, die definitiv weit nach der Wende geboren wurden. Mhm. Wie die das sehen?
Ja.
Weil ich war 11, als die Wende war, aber ich würde mich wirklich als Ossi, also ich glaube, meine erste Identität, wenn ich überhaupt eine habe, außer Mensch zu sein, ist wahrscheinlich Ossi. So. Und bei dir ist es ja so ein bisschen zwiespältig schon, sozusagen. Egal. Kommen Gut. wir mal zum nächsten Buchstaben.
Wir kommen zu einem weiteren Teil unserer Prognose.
Okay.
Nur zur Erklärung, wir haben uns ja Anfang des Jahres 10 Fragen gegenseitig gestellt und unsere genau. Prognosen dazu. Und jetzt, wir haben schon 4-0 führst du schon. Also die ersten 4 Fragen hast du gewonnen. Mhm. Und jetzt kommt die Frage 5. Aus wie vielen Parlamenten fliegt die FDP 2023?
Du hast gesagt, das haben wir zwischendurch schon mal angesprochen.
Ja. Oder? Du hast gesagt 4, also es gab 4 Landtagswahlen, du hast gesagt aus allen, und ich habe gesagt aus 3 von 4. Und ich.
Punkt Tilman Lucke.
Nee, Punkt niemand, weil es nur 2 sind.
Gefühlt, ja, aber du bist näher ran, weil ja. ich habe gesagt alle.
Also wir können, okay, dann kriege ich den Punkt, weil du ihn mir gibst, aber ich hätte ihn mir selber nicht gegeben. Es ist ja so, die FDP ist in Bayern und in welchem Land noch?
Hessen,
nee, nicht. Es gab in Berlin und in Bayern aus dem Landtag rausgeflogen und in Bremen und in Hessen drin geblieben, jeweils mit 5,0 bzw. 5,1%.
Hessen ist ein statistischer Zufall, deswegen gebe ich dir den Punkt.
Okay.
Wie viel waren es? 921 Stimmen?
So in der Art, ja.
Ja.
Und in Bremen waren es aber auch nicht mehr, da waren es aber 5,1%, weil das Land ja kleiner ist. Also insgesamt wirklich hart an der Grenze, und gefühlt ist die FDP ja wirklich am Boden, aber sie hat es in diesem Jahr immerhin geschafft, in 2 Landtagen zu bleiben, also so schlecht ist es gar nicht. Im nächsten Jahr hat sie die Chance, aus 3 weiter rauszufliegen.
Was sie schaffen wird, weil es nur um Ostlandtage geht, und das wird genau. sie definitiv schaffen.
Ja, wobei Thüringen, da tritt sie ja mit Thomas Kemmerich an.
Egal, sie fliegt raus.
Also da würde ich fast drauf wetten, dass sie nicht rausfliegt, weil Thomas Kemmerich ist, der ist ja, die Bundes-FDP will ja mit dem auch nichts zu tun haben. Das ist ja total absurd, weil also der Typ geht gar nicht.
Der Wahlkampf in Thüringen wird so stark polarisieren, dass so, okay. ich könnte mir auch vorstellen, dass die Grünen aus dem Landtag rausfliegen.
Ja, das bestimmt, das ist klar, die sind ja auch bei ganz wenig. Genau. Aber wie gesagt, als ehemaliger Ministerpräsident, auch wenn er es nur für einen Tag lang so richtig war,
kann er schon Präsenz generieren. Es wird bei diesem Wahlkampf wird's darum gehen, Höcke gegen Ramelow. Mhm. Ramelow wird nochmal antreten, und wir können auch mal drüber diskutieren, was mit der Linken. Ja, nee, er ist schwierig. Nee, ist keine gute Frage. Egal. Höcke gegen Ramelow, und das wird so stark polarisieren, dass die Wagenknecht-Partei wird da eine große Rolle spielen. Die Wagenknecht-Partei muss sich vor der Thüringen-Wahl muss die sich positionieren, und die Linkspartei muss sich auch positionieren. Und Bodo Ramelow hat eine Chance, Ministerpräsident zu bleiben, wenn er mit der neuen Wagenknecht-Partei zusammenarbeitet.
Ja, also das ist wirklich noch, glaube ich, heute nicht abzusehen, ob die CDU, das sind ja auch so Flügelkämpfe in der CDU, diejenigen pragmatischeren unter Mike Moring, der aber eigentlich schon abgemeldet ist, ja. die sagen ja, eigentlich müssen wir irgendwie zusammenarbeiten mit der Linkspartei, und dann gibt es die etwas härteren unter Mario Vogt, die das eher nicht wollen.
Die dann eher zur AfD gehen.
Oder? Nee, oder eher, also eben nicht, die halt die sich nicht trauen, darauf eine echte Antwort zu geben, entweder oder. Mhm. Und die sagen ja gar nichts von beiden. Und dann sitzen genau. sie im Landtag drin, und um sie herum fliegt das Land in die Luft, und sie bleiben einfach sozusagen, wollen beides nicht. Und das, das wird sich vielleicht im Wahlkampf klären, aber wahrscheinlich auch erst nach der Wahl. Also so ist es ja bisher oft, dass man eigentlich vor der oder während der Wahl gar nicht weiß, was ist denn jetzt eigentlich rausgekommen.
Genau.
So, jedenfalls steht es jetzt bei 6 Fragen, wir haben noch die 6. Frage.
Genau.
Apropos Linkspartei, zerbricht die Linkspartei in mehrere Teile? Und wir haben beide gesagt, 2023 noch nicht. Und das stimmt ja jetzt nicht.
Punkt.
Haben wir nicht, keinen Punkt gekriegt. Also jetzt ist es 4-1 für dich. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Wie gesagt, du hast immer noch alle Möglichkeiten.
4 haben wir noch übrig und wir sind gespannt.
Wenn du alle 4 gewinnst, hast du gewonnen.
Das sehen wir dann in den 2 nächsten Folgen.
Genau.
Und ich möchte mich...
Ja. Einen Buchstaben machen wir noch. Haben wir jetzt immer so gemacht. Einen machen wir noch.
Ich wollte immer sofort abbrechen, aber du
bleibst. Einen machen wir noch. Und zwar ich habe Polenwahl. Das können wir schnell machen, weil wir da wirklich so intensiv drüber gesprochen haben.
Auch eine Sonderfolge, bitte nachhören.
Genau. Und zwar das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, also endlich ist Donald Tusk wieder polnischer Ministerpräsident, der war es ja schon mal. Und das hat ewig gedauert, weil tatsächlich Alexander Duda, aber vermutlich Kaczynski im Hintergrund rum, die haben getrumpt. Das muss so einfach sein. Das ist, glaube ich, auch ein neues Verb und das kann man auch einführen. Die haben einfach getrumpt.
Genau, und du hast gerade Andrzej Duda zu Alexander gemacht.
Wer ist denn Alexander Duda?
Gibt's nicht. Es gab einen früheren Staatspräsidenten, der hieß Alexander Kwaśniewski, aber den meinst du gar nicht.
Nein, es gibt einen Alexander Duda. Duda ist ja auch ein Deutscher, also es gibt zum Beispiel eine Synchronsprecherin, die Solveig Duda, ist jetzt auch egal. Da müssen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Endlich ist Donald Tusk polnischer Ministerpräsident. Ja, das war.
Die gehören quasi jetzt nach 8 Jahren wieder zu uns. Da freuen wir uns.
Sehr schön. Und das ist eines der wenigen Länder, wo das geklappt hat, weil das war ja so ein ähnliches Gefüge wie zum Beispiel in der Türkei, wo sich auf einmal alle zusammentaten, um gegen den unschlagbaren Potentaten anzutreten. In Ungarn hat es auch nicht geklappt. In Polen hat es funktioniert.
Ja, und das ist jetzt eine Koalition aus 3 Parteien, die eigentlich nicht zusammenpassen. Also ich sag mal als Deutscher, was soll da schiefgehen?
So.
Nein, also
ich gebe die 2 Jahre.
Wobei, es ist, glaube ich, also es ist ja, dass Rechtspopulisten gewählt und dann auch wieder abgewählt werden, ist ja auch nichts normal, nichts Schlimmes oder also nichts Unnormales. War bei Trump und Biden genauso. 2020 waren alle froh, war auch damals ja sehr knapp. Solange es Wahlen gibt, kann man ja froh sein. Und wenn das Problem ist halt dann, wie in Ungarn, wo es quasi unmöglich ist, auch bei Wahlen einen Regierungswechsel herbeizuführen, weil da eben auch so stark getrickst wird. Und ja, in der Türkei eben auch, dass die Erdogan-Anhänger einfach auch zu, sagen wir mal, 5% Wahlzettel einfach fälschen oder bei der Auszählung fälschen oder Tricks anwenden. Dann wird es problematisch, aber grundsätzlich gibt es ja immer Regierung, also der Regierungswechsel ist ja der Normalfall in der Demokratie. Das ist ja, dafür ist man ja Demokratie, sonst bräuchte man es nicht. Und wir haben ja vorhin schon über, in der letzten regulären Folge über Chile gesprochen. Das ist so ein Land, wo immer rechts, links mehr oder weniger 50% hat und dann ist Zufall, wer gerade, oder meistens wird dann immer die Partei gewählt, die gerade nicht dran ist, weil die leicht im Vorteil ist, weil man frustriert ist.
Genau.
Von dieser Sorte gibt es halt zurzeit einfach ganz, ganz viele Länder weltweit, zum Beispiel Brasilien. Wo auch immer ganz knapp links und rechts sich ablöst oder in Peru ist ganz absurd, aber da gibt es dann auch nochmal, in Peru sitzt, glaube ich, das ist auch weltweit sehr selten, in Peru sitzt fast jeder frühere Staatschef in Haft, also das ist eigentlich eine sehr schlechte Sozialprognose, wenn jemand zum Präsidenten gewählt wird, weil dann...
Aber das wäre sehr motivierend für, wenn man weiß, okay, die sitzen alle im Knast, schön.
Ja, aber wer will es dann noch machen? Also.
Ja, aber so für Bevölkerung. Wisst ihr ganz genau, okay, da wisst ihr ganz genau nicht, wie Angela Merkel taucht auf dem Sonnendeck der MS-Uckermark wieder auf, weil sie auf dem Klassentreffen ist, sondern ist im Knast. Ist so schön. So, ja. Komm, gut. Wir sind ein bisschen drüber. Was hast du bei P?
Ich habe bei P ein Wort, was du vielleicht, woran du dich gar nicht mehr erinnerst, aber das Wort heißt Pölp. Warum?
Es kitzelt irgendwas in mir.
Also wir hatten ja im letzten Jahresrückblick 2022 über das Jugendwort des Jahres gesprochen und da war unsere Idee, weil das immer absurde Wörter sind, dieses Jahr ist es Goofy geworden.
Ja, genau.
so Blödsinn. Und da hattest du letztes Jahr gesagt, lass uns mal ein Wort und unsere zahlreichen Fans bei unseres Podcasts sollen das in die Welt tragen und das war Pölp. Und Pölp, leider
stimmt,
haben wir,
ja deswegen. Ja.
Genau, und sozusagen, wenn es oft genug verwendet wird, dann kommt der Langenscheid Verlag und sagt, ja, das ist jetzt unbedingt zwingend das Wort des Jahres und das haben wir halt knapp nicht geschafft. Wir sind hinter Goofy gelandet.
Aber nur knapp.
Nur knapp und wir probieren es weiter, also tragt das Wort Pölp in die Welt. Wir wissen wie auch Olaf. Nicht, was es, wir wissen erstens mal gar nicht, was es bedeutet, da müsstet
natürlich
ihr uns
nicht.
Auch, also wir freuen uns über Zuschriften.
Richtig.
luke@hengstmanns.de
oder hier unter der Folge
Pölp
auf luke.hengstmanns.de. Genau. Na, wie Olaf Schubert mal sagte, ich bin nicht unter den 10 erotischsten Männern der Welt, aber mit dem 11. Platz kann ich gut leben.
Ja.
Und so sehen wir das bei Pölp. Diese Pölp, das müsste ich mir mal aufschreiben, das ist eine sehr gute Idee.
Ja.
Danke, Tilman.
Ab sofort an jedem Auftritt einmal Pölp sagen.
So. Sehr schön.
So, das gut. War's für unsere Folge 66. Wir hören uns dann wieder in 67 und machen weiter im Alphabet. Und da freuen wir uns drauf. Erstmal bis dann. Tschüss, Sebastian. Danke.
Tschüss, Timon.